Herzlich willkommen zu Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. Heute zum Thema Acute Needs Rehabilitation, optimales Patient Empowerment. Wir freuen uns sehr, Frau Privatdozentin Dr. Theresa Trenkwalder aus einer Akutklinik und Frau Dr. Christa Bongard aus einer kardiologischen Reha-Klinik als Gäste begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Bongard und Frau Dr. Trenkwalder werden vor allem die Schnittstelle Akut- und Reha-Klinik diskutieren und wie es gelingt, die Patienten zu empowern, also zu befähigen, ihre kardiovaskuläre Erkrankung selbst in die Hand zu nehmen. Frau Dr. Trenkwalder ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und sie ist Oberärztin an der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen am Universitätsklinikum des Deutschen Herzzentrums München. Und Frau Dr. Bongard ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie. Sie ist kardiovaskuläre Präventivmedizinerin und die Chefärztin für Kardiologie an der Rehabilitationsklinik Höhenried am Starnberger See. Und sie war schon einmal im Sanofi-Podcast zu Gast. Mein Name ist Regina Haftendorn, Firma Sanofi. Und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Trenkwalder und liebe Frau Dr. Bongard.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Haftendorn, für die sehr nette Einführung und auch ein herzliches Willkommen an all unsere interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe Theresa, ich freue mich total, dass wir heute zusammen unseren Zuhörern die Vorteile und letztendlich auch die Notwendigkeit der vernetzten Versorgung unserer Patienten in Akutmedizin, Rehabilitationsmedizin und natürlich dann auch der ambulanten hausärztlichen Fach- und fachärztlichen Versorgung näher bringen dürfen. Und mein Fokus liegt da natürlich ganz besonders bei der Rehabilitationsmedizin, die ich vertrete.
Ja, liebe Christa, vielen Dank auch von meiner Seite. Ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Und wie eben schon angeklungen, bin ich am Deutschen Herzzentrum natürlich eher die Vertreterin der Akutmedizin, aber darüber hinaus auch in die fachärztliche Weiterversorgung von vielen Patienten involviert, da wir bei uns in der Hochschulambulanz eben auch schwere oder komplexe Fälle mittelfristig weiter betreuen. Aber, und da treffen sich unsere Wege ja auch immer wieder, Christa, wir stellen auch häufig die Indikation für eine Herzoperation. Das ist ja dann zum Beispiel ein geplanter Reha-Aufenthalt.
Ja, genau. In die kardiologische Rehabilitation kommen dann natürlich die Patienten nach einer Herzoperation, aber auch Patienten mit chronischen Herzerkrankungen und auch die Patienten, die vor ganz kurzer Zeit noch gar nicht wussten, dass sie eine Herzerkrankung haben. Also die Patienten, die mit einem akuten Herzinfarkt zunächst zu euch kommen und dann nach nur häufig ganz wenigen Tagen Aufenthalt im Akuthaus dann zu uns in die Reha kommen. Und ich erlebe dann auch oft, dass die Patienten gar nicht viel über ihre Herzerkrankung wissen, dass sie nicht wissen, dass die koronare Herzerkrankung eine chronische Erkrankung ist, die man lebenslang im Griff behalten muss, damit sie nicht weiter fortschreitet und dann natürlich wie auch eine Krebserkrankung zum Tod führt. Und viele Menschen wissen auch gar nicht, was es für kardiovaskuläre Risikofaktoren gibt oder wie man diese behandelt. Und sie wissen auch gar nicht, welche von diesen Risikofaktoren, von welchen von diesen Risikofaktoren sie selber betroffen sind. Ich sage mal, ich gehe natürlich davon aus, dass ihr mit den Patienten in der Klinik auch über ihre Erkrankung sprecht, wenn sie zu euch kommen.
Ja, also vorneweg gesagt, natürlich besprechen wir das. Wenn wir jetzt mal als Beispiel einen Patienten mit einem Herzinfarkt nehmen, besprechen wir natürlich mit dem Patienten die Erkrankung, auch die Risikofaktoren. Aber ich glaube, man muss sich hier, um zu verstehen, wie das in der Akutklinik läuft, einmal den üblichen Weg eines Infarktpatienten bewusst machen. Wie du schon gesagt hast, die Patienten kommen meist ungeplant mit dem Notarzt über die Notaufnahme, werden dann vom Dienstarzt gesehen, gehen dann zügig in Herzkatheter, treffen dort dann auf den interventionellen Oberarzt, bekommen vielleicht sogar noch Schmerzmittel oder ein Sedativum. Dann gehen sie nach der PCI für den Infarkt auf die Intensivstation zur Überwachung. Dann ist am nächsten Morgen zum Beispiel große Intensivvisite mit mehreren Oberärzten. Dann gibt es Untersuchungen im Laufe des Tages und dann kommt der Patient auf Normalstation. Und natürlich wird in diesem Verlauf immer wieder mit dem Patienten über seine Erkrankung gesprochen, aber häufig sind es natürlich erstmal akute Fragen. Was ist da heute Nacht überhaupt passiert? Worauf muss ich jetzt akut achten? Geht dann natürlich auch um die Plättchenhemmung und solche Themen. Und man hat natürlich auch einen Patienten, der war vielleicht bis zum Vortag noch gefühlt gesund und ist jetzt auf einmal schwer herzkrank. Der hat auch noch Sorgen, was seine Familie, vielleicht seinen Beruf angeht. Und in dieser Akutlage, dem Patienten jetzt schon alle relevanten Faktoren über die Prävention so nahe zu bringen, dass er diese auch versteht, ist verständlicherweise nicht einfach und gelingt meist eben auch nicht in der Ganzheitlichkeit, wie es nötig wäre.
Das stimmt. Manchmal kommen die Patienten dann tatsächlich zu uns und behaupten es, hey, habe nie jemand mit ihnen überhaupt über ihre Erkrankung besprochen. Und ich sage den Patienten dann aber oder erkläre ihnen nochmal die Situation, wie das im Akuthaus gewesen ist und dass die Informationen, die sie dort erhalten haben, aufgrund dieser Ausnahmesituation bei den Patienten, ich sage mal, zu dem einen Ohr reingehen und gleich zum anderen Ohr wieder hinausgehen, weil sie das in dieser Situation aufgrund der Ängste, die sie dann auch haben, oft nicht erfassen können. Aber mal auch hier die Frage, bietet ihr denn Patienten nach einem Herzinfarkt eigentlich gleich im Akuthaus die Anschlussheilbehandlung an? Besprecht ihr das in der Visite oder wie läuft das bei euch im Alltag?
Also eine Reha wird bei uns nur Patienten mit einem Herzinfarkt angeboten. Und das ist tatsächlich auch schon sehr standardisiert bei uns. Also wir besprechen das mit dem Patienten bei der Visite, aber es ist eigentlich so, dass wenn der Patient vom Herzkatheterlabor auf die Intensivstation kommt, dann meldet in der Regel der Dienstarzt in der Nacht schon den Sozialdienst an. Einfach, dass die Prozesse sozusagen laufen, weil es ist ja dann doch auch ein organisatorischer und logistischer Aufwand, bis dann mit dem Patienten gesprochen, Reha-Klinik angefragt ist, etc. Also das wird jedem Patienten angeboten und das ist für uns als Akutklinik natürlich die optimale Ergänzung, wenn wir wissen, dass der Patient dann auch direkt in eine sozusagen optimale Anschlussheilbehandlung, wie es auch heißt, übergehen kann.
Ja, das ist natürlich tatsächlich so, wie man es eigentlich von einer Universitätsklinik auch erwarten würde. Denn die Empfehlung einer Rehabilitation oder auch die Durchführung einer Rehabilitation ist eine Klasse 1a-Empfehlungen in den Leitlinien für Patienten mit akuten kardiovaskulären Ereignissen oder auch nach einer Intervention. Übrigens auch eine Klasse 1a-Empfehlung bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Aber leider wissen wir sehen es und wir wissen es auch aus großen Registerstudien, dass diese hochevidente wissenschaftliche Empfehlung nur leider zu circa 30 bis 50% umgesetzt wird. Denn noch lange nicht alle Patienten erhalten überhaupt eine Empfehlung für die Reha oder aber sie kommen trotz einer Empfehlung nicht bei uns an. Und an der Stelle ist es sogar so, dass es bei den Frauen noch schlechter ausschaut als bei den Männern. Ich weiß nicht, wie erlebst du die Patienten bei euch oder was glaubst du, warum auch das Angebot der Reha immer mal wieder nicht so gut angenommen wird?
Ja, ich denke, hier müsste tatsächlich ein Umdenken stattfinden. Wenn man jetzt mal schaut nach operativen Eingriffen zum Beispiel, da ist es für die Patienten eigentlich völlig klar, dass sie danach auf eine Reha gehen, nach einer Hüftoperation, auch nach einer großen Herzoperation. Weil die frisch operierte Hüfte, die tut weh und die lässt sich nicht gut belasten und da erkennen die Patienten das. Aber bei den kardiovaskulären Erkrankungen ist es manchmal noch nicht so in den Köpfen drin. Und ich glaube, da müssten auch wir als Ärzte den Patienten vermitteln, dass es hier ähnlich wie bei einer Krebserkrankung mit einer Operation, wo es danach eine adjuvante Chemotherapie gibt, so ist es auch bei einem Herzinfarkt. Da ist dann sozusagen das Gefäß wieder eröffnet und im Anschluss müssen wir aber die Risikofaktoren einstellen, Lebensstil anpassen, sozusagen alles tun, um Folgeevents zu vermeiden. Und dem dient letztendlich ja auch eine Reha-Versorgung von den Patienten. Und genauso, was du eben schon gesagt hast, sehen wir auch, dass Frauen das Angebot weniger wahrnehmen. Die haben häufig das Gefühl, ich muss mich vielleicht um meine Familie kümmern, werde zu Hause gebraucht oder denken, das schaffe ich auch alleine. Und hier haben wir tatsächlich vor allem in der Reha-Medizin auch einen Nachholbedarf in der Frauenförderung. Aber insgesamt muss man sagen, wir als Ärzte müssen besser aufklären, müssen uns auch bewusst sein, wie wichtig die Reha für die Patienten ist und das unseren Patienten dann auch vermitteln.
Ja, genau, so erleben wir das tatsächlich auch. Wenn die Patienten bei uns ankommen, dann merken wir immer wieder, dass die Patienten, also natürlich nicht alle Patienten, aber dass viele Patienten eigentlich gar keine Ahnung haben, was es mit so einer Rehabilitation oder mit einer Anschlussheilbehandlung, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Das sind die Patienten, die nach dem Akutereignis oder nach der Operation schon innerhalb von mindestens 2 Wochen bei uns aufgenommen werden müssen. Manche kommen dann und denken, na, jetzt habe ich einen netten Urlaub, der von der Krankenkasse oder von der Rentenversicherung bezahlt wird und wissen gar nicht, was sie erwartet bei uns. Und ich habe das Privileg, dass ich bei allen neu angereisten Patienten einer Woche immer einen Begrüßungsvortrag halten darf. Und diesen Begrüßungsvortrag, den nutze ich gleich schon, um den Patienten zu vermitteln, was sie hier in der Reha erwarten können. Und mein Leitspruch, und das sage ich auch wirklich in jedem Vortrag, ist immer, dass wir als Reha-Team die Patienten zum Experten ihrer Erkrankung machen wollen. Das heißt, wir wollen die aktive Mitarbeit, im Prinzip die Selbstmanagement-Kompetenz fördern und damit letztendlich natürlich auch die Patientensouveränität. Denn nur der gut informierte Patient, der alles über seine Erkrankung weiß und auch die Behandlungsmöglichkeiten kennt, kann auch hinterher entscheiden, ob er unsere ärztlichen Empfehlungen annehmen möchte oder aber auch nicht. Und bei dem oder aber auch nicht mache ich den Patienten dann aber auch deutlich, dass jetzt zum Beispiel die Entscheidung, ob sie ihre Medikamente nehmen wollen oder nicht, ob sie das Rauchen aufhören wollen oder nicht, ob sie Bewegung in ihren Alltag integrieren möchten oder auch nicht, dass all das ihre eigene Entscheidung ist. Aber sie müssen auch ganz alleine die Konsequenzen aus ihrem Handeln tragen. Und damit die Patienten gut für sich entscheiden können, geben wir ihnen in der Reha das Handwerkszeug mit. Das ist das Angebot, was wir leisten können, um, wie man so schön sagt, diese informierte Entscheidungsfähigkeit zu fördern oder Shared Decision Making, wie es in den Leitlinien heutzutage immer drinsteht.
Ja, und du hast hier die Risikofaktoren angesprochen als ganz essentiell. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, das passt gut. Auch die Arbeiten, die dieses Jahr von der Frau Polzer-Magnussen aus Hamburg veröffentlicht wurden, weil die uns einfach nochmal verdeutlichen, wie wichtig die Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen sind. Also in der ersten Arbeit wurden ja über 1,5 Millionen Menschen untersucht und man hat eben gesehen, dass wir letztendlich 5 beeinflussbare Risikofaktoren, also Gewicht, Blutdruck, Cholesterin, Rauchen und Diabetes, dass diese 5 Faktoren für über die Hälfte aller kardiovaskulären Erkrankungen verantwortlich sind. Und ganz eindrücklich eben in der Arbeit, die jetzt dieses Jahr veröffentlicht wurde, konnte sie dann zeigen, dass wenn wir diese Risikofaktoren modifizieren, also einstellen, dass wir bis zu einer Dekade Lebenszeit gewinnen können. Und ich glaube, das zeigt einfach nochmal, wie wichtig die Prävention ist und wie wichtig dann natürlich ist, die Prävention den sozusagen Patienten auch zu vermitteln, um optimale, ja, eine Reduktion an Morbidität und Mortalität zu erreichen. Die Frage jetzt, wie setzt ihr das bei euch um? Wie vermittelt ihr jetzt diese Risikofaktoren und die Modifikation der Risikofaktoren, vielleicht auch individuelle Zielwerte? Wie vermittelt ihr das den Patienten? Das ist ja teilweise doch abstrakt und muss dann irgendwie so dargestellt sein, dass es jeder versteht.
Ja, Wir haben da natürlich viele Möglichkeiten. Die Patienten erhalten Vorträge, es gibt Seminare, es gibt Gesprächsangebote, zusätzlich natürlich die regelmäßigen ärztlichen Visiten, und die laufen bei uns auch ein kleines bisschen anders ab. Da kommt nicht ein großer Pulk ins Zimmer des Patienten, sondern der Patient kommt ins Zimmer des Arztes, und wir haben zwar nicht jeden Tag Visite, aber wenn wir Visite haben, haben wir dann auch 10 Minuten oder eine Viertelstunde Zeit, wo wir diese Aufklärung dann auch betreiben können und wo wir den Patienten auch speziell die für sie individuell geltenden Zielwerte vermitteln können. Und das machen wir auch wiederholt. Denn ich sage mal, so eine kurzfristige 10-minütige Druckbetankung mit allen Informationen, da geht der Patient dann raus und weiß eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, wir sprechen die Themen immer wieder an, und wir sprechen sie auch von unterschiedlichen Berufsgruppen an. Da gibt es Vorträge von den Bewegungstherapeuten, von den Ernährungsberaterinnen und so weiter und so fort, damit die Patienten wirklich diese Informationen in ihre Köpfe bekommen. Und was wir natürlich auch machen, wir schreiben diese Zielwerte am Ende auch in die Arztberichte, damit auch die Nachbehandler wissen, was wir mit dem Patienten besprochen haben. Und wir versuchen, die Patienten auch zu befähigen, dass sie die Umsetzung ihrer Zielwerte beim Hausarzt einfordern. Dass sie also sagen, ich habe gelernt, mein LDL-Cholesterin soll unter 55 sein, mein Blutdruck soll so und so sein. Also mit anderen Worten, das Stichwort Patient Empowerment, das ist so wichtig, denn wir wissen ja, dass bedauerlicherweise die Unterschiede bei den Zielwerten und den Wegen der Zielwerterreichung auch in den Leitlinien der Kardiologen und in den Versorgungsleitlinien der Hausärzte durchaus unterschiedlich sind. Das sehen wir ja insbesondere bei den Lipiden, wo auch die Behandlungsempfehlungen sich da sehr unterscheiden. Und das ist auch ein Grund, warum wir dann in der Reha versuchen, möglichst schon die Medikamente so zu optimieren, dass die Zielwerte bei der Entlassung schon erreicht sind. Oder aber, wenn wir dann vor Entlassung nochmal die Laborwerte kontrollieren, dass wir die Medikamente nochmal so anpassen, dass eine Zielwerterreichung zumindest näher rückt. Das gilt natürlich auch für Blutdruck und Diabetes. Und ich sage dann auch immer, ich setze jetzt lieber noch die Dosis hoch, weil aus der Erfahrung heraus gelingt Absetzen auch immer besser als wieder neu ansetzen. Und natürlich muss man auch die Weiterbehandler in Schutz nehmen, denn selbst wenn wir den Patienten sagen, sie sollen dann mal sehr zügig zum Haus- oder Facharzt gehen, dann bedeutet das nicht immer, dass die Patienten das auch machen. Erstens, weil sie es selber verbummeln, weil es ihnen ja wieder gut geht. Und zum Zweiten ist es natürlich auch oft genug ein Problem, zum Beispiel gerade bei einem Kardiologen, beim Facharzt einen Termin zu bekommen. Und deshalb versuchen wir schon in der Entlassung oder vor der Entlassung diese Dinge entsprechend dem Patienten zu vermitteln.
Das ist natürlich in Zeiten von Entlassmanagement wirklich optimales Entlassmanagement, wenn der Patient zum Zeitpunkt seiner Entlassung selber Herr seiner Risikofaktoren, Zielwerte und Medikamente ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es erleichtert eben diese Anschlussbehandlung. Und wie du eben schon gesagt hast, wir haben eine absolute Ressourcenknappheit, was Facharzttermine angeht. Wir wissen, wie schwierig es ist, für die Patienten auch einen Facharzttermin zu bekommen. Wir wissen aber auch, wie kurz dann die Dauer eines Patienten im Gespräch mit dem Facharzt tatsächlich ist. Und ich glaube, wenn der Patient schon weiß, warum er welches Medikament nimmt und welche Nebenwirkungen er hat oder toleriert oder was Warnzeichen sind, dann ist das natürlich auch etwas, was für den Facharzt die Bedingungen viel einfacher machen, weil er kann dann vielleicht die Dosis noch anpassen, wie du sagst, um den Zielwert optimal zu erreichen, aber er muss nicht mit dem Patienten jedes einzelne Medikament nochmal besprechen. Ich glaube, du hast aber noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hattest gesagt, ihr habt Ernährungsmediziner. Es ist immer so in den Köpfen, dass der Arzt alles an Wissen selber vermitteln muss und am besten sozusagen, dass der Facharzt das alles vermittelt. Aber wie gesagt, die Zeit gibt es nicht. Also ich glaube, wir müssen auch davon wegkommen, dass wir nur arztvermitteltes Wissen den Patienten weitergeben, sondern dass wir ein ganzes Team, ein ganzes Dorf zur Verfügung haben. Und das habt ihr natürlich in der Reha für die Patienten.
Genau, das ist natürlich eine ganz besondere Stärke der Reha. Erstens, der Patient hat Zeit, nämlich 3 oder 4 Wochen muss der Patient nicht arbeiten, nicht einkaufen gehen, nicht kochen, keine Betten machen. Der muss sich um gar nichts kümmern, außer um sich selber. Und da ist ja schon mal der Punkt. Wann hat man denn mal 3 oder 4 Wochen, wo man keine weiteren Verpflichtungen hat? Also, das ist die Patientenseite, die da günstig ist. Und zum Zweiten haben wir natürlich ein ganzes Team von medizinischen Experten, die sich um den Patienten kümmern können. Und wie du gerade gesagt hast, für die Vermittlung von all den Informationen braucht man nicht nur Ärzte. Wir haben das Pflegepersonal, die Bewegungstherapeuten, die Sozialdienstmitarbeiter, die Ernährungsberaterinnen, Ökotrophologinnen, die Psychologinnen und Psychologen und natürlich auch die Ärzte. Und dieses ganze Reha-Team kümmert sich um den Patienten und es ist so, dass hinter jedem Termin, den der Patient auf seinem Plan steht hat, auf seinem Plan stehen hat, so ein Experte steht. Und somit haben wir dadurch auch die Möglichkeit, den Patienten häppchenweise das Wissen zu vermitteln. Und wir geben auch den Patienten die Möglichkeit, immer wieder nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Und das ist natürlich auch für die Patienten wichtig, denn häufig ist es ja auch so, dass im Arzt-Patientenkontakt so eine gewisse Schwelle ist, wenn da der weiße Kittel sitzt und womöglich noch der Oberarzt oder der Chefarzt, dann trauen sich vielleicht auch einige nicht so viele Fragen zu stellen. Aber wenn die gleichen Dinge dann nochmal vom Physiotherapeuten oder von der Pflege vermittelt werden, da ist auch, sage ich mal, die Hemmschwelle der Patienten nochmal nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, natürlich deutlich niedriger. Und wir bieten einfach an, dass die Patienten so lange nachfragen, bis sie eben Experten für sich selber sind. Wird natürlich nicht von allen angenommen, aber das ist zumindest unser Angebot, was wir haben.
Ja, und als Experte für sich selber ist es ja auch immer wichtig, dann so ein bisschen auch seine Möglichkeiten zu kennen, aber vielleicht auch seine Grenzen zu kennen. Ich erlebe da ein Thema immer wieder, und zwar die Patienten gerade nach einem Akutereignis sind vor allem was Sport und Belastung angeht, immer total verunsichert. Im Zweifel verzichten die Patienten dann auf Sport, weil sie auch Sorge haben, was falsch zu machen. Ich erlebe aber auch, dass auch wir Ärzte damit häufig überfordert oder sagen wir mal eher verunsichert sind, weil es dann, wenn es um das Thema Sportfreigabe nach einem Akutereignis natürlich auch immer die Sorge ist, Herzrhythmusstörungen, wie viel darf sich der Patient belasten und im Zweifel rät man vielleicht auch aus Zeitgründen etc. dem Patienten dann doch zur Schonung. Ich glaube, gerade da das Thema Sport ist natürlich, wie wir inzwischen wissen, auch für die Prävention extrem wichtig. Wie handhabt ihr das, was Sport und Bewegung angeht, gerade bei den Patienten nach einem Akutereignis?
Ja, Sport und Bewegung ist natürlich für viele Menschen sehr wichtig. Manchmal vermeiden wir auch den Ausdruck Sport, weil das auch mal abschreckend wirken kann und sprechen von Bewegung oder körperlicher Aktivität. Und nicht wenige Patienten sind nach der akuten Herzerkrankung auch selber unsicher, was sie sich noch zutrauen können, wo ihre Grenzen sind. Und auch insbesondere die Angehörigen der Patienten behandeln sie manchmal wie rohe Eier, denn sie haben vielleicht auch miterlebt, wie der Infarkt passiert ist, vielleicht auch die Reanimation. Und das verunsichert den Patienten dann natürlich auch weiter. Und wie du sagtest, Hausarzt oder Klinikarzt geben auch die Empfehlung, sich erstmal zu schonen. Aber wir haben den Vorteil, während der Reha können die Patienten hier unter der Anleitung von Physio- und Sporttherapeuten erstmal körperlich aktiv werden. Sie lernen, sich wieder zunehmend zu belasten. Und sie merken dann auch, dass sie eigentlich viel mehr können, als sie sich vorher zugetraut haben. Sie lernen ihre Belastungsgrenzen wieder kennen. Sie spüren, dass ihnen die Bewegung auch gut tut und fassen so dann auch wieder über die Zeit Selbstvertrauen. Was wir natürlich hier auch machen, bevor die Patienten nach Hause gehen, ist ein Belastungs-EKG. Und was wir hier können und machen, wir bringen die Patienten tatsächlich bis zur Ausbelastung. Das heißt, wir belasten sie so lange, bis der Patient sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Oder natürlich, wenn es aus medizinischen Gründen Gründe gibt, abzubrechen. Das findet man natürlich im ambulanten Setting meist so auch nicht, sei es aus Zeitgründen oder auch aus Vorsicht der niedergelassenen Ärzte. Und durch diese Ausbelastung, die wir hier wenigstens einmal hinbringen, können wir für die Patienten auch so einen individuellen Trainingspuls berechnen, den wir den Patienten dann auch nach Hause mitgeben können, damit sie wissen, wie sie ihre Belastungssteuerung zu Hause machen können. Und darüber hinaus können die Patienten hier natürlich auch verschiedene Bewegungsformen und Sportarten kennenlernen und ausprobieren, ob da vielleicht etwas ist, was ihnen Spaß macht, was sie dann auch hoffentlich zu Hause weitermachen können.
Ja, da ist natürlich das Thema Spaß immer wichtig. Also ich erlebe auch die Patienten, die sozusagen weitermachen, die machen meist weiter, weil sie dann auch tatsächlich Freude, Spaß an der Bewegung gefunden haben, weil sie merken, dass sie auch wieder Kondition aufbauen und besser werden und den Sport in ihren Alltag dann gut integrieren können. Und auch das Thema Ernährung, Tipps und Tricks hierzu oder zur Gewichtsabnahme, das wird, finde ich, auch immer dankbar von den Patienten angenommen und aufgenommen. Ein Punkt, den ich einfach noch ansprechen wollte, weil das, finde ich, ist oft auch in der Akutmedizin so ein bisschen unterrepräsentiert, ist das Thema Rauchen. Natürlich wird dann immer sozusagen einmal gesagt, bitte hören Sie auf zu rauchen, aber natürlich die Relevanz des Rauchstopps für die kardiovaskulären Erkrankungen ist ja so essentiell. Wie sind da eure Erfahrungen? Wie besprecht ihr das mit den Patienten? Wie bleiben die Patienten dabei? Wie sieht es beim Thema Rauchen in der Reha aus?
Ja, grundsätzlich ist natürlich das Thema Lebensstilfaktoren im Allgemeinen bei uns ganz wichtig. Wir adressieren auch alle wichtigen Lebensstilfaktoren. Und jeder weiß aber natürlich auch, der schon mal versucht hat, seinen Lebensstil zu ändern, wie schwer das ist. In der Ernährungsberatung, da haben wir Kurse, da haben wir Einzelinterventionen, wir haben sogar eine Lehrküche, wo die Patienten aktiv werden können und selber mal ausprobieren können. Also da können wir die Theorie gleich mit den praktischen Anwendungen untermauern. Beim Thema Rauchen ist tatsächlich die Veränderungsbereitschaft noch mal schwieriger. Manchen Patienten reicht dieser, ich sage mal, Schlag vor den Bug eines akuten Ereignisses aus, dass sie dann doch es schaffen, schlagartig aufzuhören. Vielen Patienten gelingt das aber auch nicht. Und wir wissen aus der Raucherentwöhnung, dass diese Kurzintervention, die ihr ja schon macht, das heißt der Satz vom Arzt zum Rauchstopp, sehr, sehr viel bringt. Wir haben aber hier in der Reha noch die Möglichkeit, unseren Patienten gleich einen ganzen Nichtraucherkurs anzubieten. Das sind insgesamt 5 Stunden, wo sie ein umfangreiches Wissen und auch praktische Tipps bekommen, gleich einem ambulanten Kurs, den man ja auch buchen kann, wie man es schaffen könnte, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber nichtsdestotrotz, und da muss man auch, das muss man auch nicht verheimlichen, die Erfolgsquote ist da natürlich nicht so hoch wie bei den anderen Lebensstilinterventionen, denn Rauchen ist ja nun auch mal ein Suchtthema und es braucht dann auch häufig noch ambulante Nachbetreuung.
Ja, und das Thema Adhärenz ist eben total wichtig von den Patienten. Wir haben jetzt viel über Prävention, Zielwerte, Empowerment gesprochen, alles, was sie in der Reha so aufbaut. Gibt es denn Nachweise, ob diese erzielten Effekte auch anhalten? Und was können wir denn vielleicht gemeinsam tun oder was wäre deine Empfehlung, was wir tun können, damit wir die Reha-Zeit, diese wertvolle Zeit, auch nachhaltig für die Patienten erhalten können oder gemeinsam mit den Patienten erhalten können.
Ja, natürlich können wir in diesen 3 oder 4 Wochen, die die Patienten bei uns sind, nur den Aufschlag machen. Und gerade die nicht operierten Patienten, die dann auch keine Narben mehr sehen, die vergessen sehr, sehr schnell, was sie haben. Denn das ist ja unser Problem in der Kardiologie. Die Risikofaktoren, die tun alle nicht weh. Das Infarktereignis rückt immer weiter in den Hinterkopf, was ja grundsätzlich auch gut ist. Und deshalb ist es wichtig, dass die Versorgung unserer Patienten einfach lebenslang weitergeht. Und deshalb ist ja auch diese intersektorale Versorgung so wichtig, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass wir uns als Akut-Reha- und Nachbehandler einfach noch besser vernetzen und mehr voneinander wissen, dass auch der Akutmediziner weiß, was wir in der Reha machen, dass der niedergelassene Kollege weiß, was der Patient aus dem Akutbereich, aus dem Reha-Bereich mitbekommen hat, damit er weiter damit arbeiten kann.
Vielleicht kann ich an dieser Stelle auch nochmal die ambulanten Herzgruppen einwerfen, die du ja auch sozusagen promotest und die letztendlich vom Kardiologen oder Hausarzt verordnet werden können. Aber ich glaube, gerade in der Akutmedizin sind diese ambulanten Herzgruppen noch gar nicht so bekannt. Und dass wir vielleicht auch schon in den Kliniken tatsächlich im Brief erwähnen können, dieser Patient sollte nach der Reha in einer ambulanten Herzgruppe angebunden werden oder ähnliches, dass auch der Patient schon davon weiß, dass es diese Möglichkeit gibt, dass er langfristig auch wo so eine Anbindung findet.
Ja, das wäre natürlich optimal. Also wir in der Reha bieten das dem Patienten natürlich auf jeden Fall an, die Herzgruppe. Aber wir wissen ja auch, wenn im Akuthaus der Lebensretter des Patienten schon gesagt hat, das ist wichtig für dich, dann wissen wir, wie wichtig dieses Wort auch für die Patienten ist, weil zum Abschluss, das behalten sie dann doch. Das heißt, es ist so wichtig, dass einfach jeder Player, die Akutklinik, die Reha-Klinik, die Herzgruppen, die Haus- und Fachärzte, jeder hat seine spezifische Aufgabe. Und es ist einfach wichtig, dass wir zum Wohle unserer Patienten zusammenrücken in der Betreuung und gemeinsam an dieser Nachhaltigkeit arbeiten. Die Reha-Medizin spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Das multimodale Behandlungskonzept mit einem multidisziplinären Reha-Team, das ist das Besondere und das ist auch das Spannende an der Rehabilitationsmedizin. Und erfreulicherweise wissen wir ja auch durch einige randomisierte, kontrollierte Studien, dass wir durch die Rehabilitation nach Herzinfarkt oder Bypass-Operation tatsächlich eine signifikante Reduktion von Mortalität und Morbidität erreichen können, dass also die Reha effektiv ist und dass die effektiv ist zusätzlich zu den modernen interventionellen Therapien mit 24 Stunden PCI-Bereitschaft und zusätzlich zu der evidenzbasierten medikamentösen Sekundärprävention. Also wir können nochmal ein Deckelchen draufsetzen. Und was auch wichtig ist, dass nach der kardiologischen Rehabilitation 80 bis 90% der Patienten zurück in den Beruf gehen und auch nach 2 Jahren noch 75% der Patienten arbeiten. Das ist natürlich eine wertvolle Integration in das Alltagsleben der Patienten, um sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Und das interessiert natürlich auch die Kostenträger. Zum Abschluss sage ich einfach, ich freue mich als Reha-Kardiologin natürlich, dass wir heute durch unser Gespräch die Rehabilitationsmedizin etwas in den Fokus rücken konnten.
Ja, und ich denke auch, wir sollten uns einfach nochmal bewusst machen, dass wir hier eine effektive Maßnahme haben mit einer niedrigen Number Needed to Treat, mit einer Klasse 1-Empfehlung. Und es liegt tatsächlich an uns, das den Patienten anzubieten. Und du hattest so nett in unserem Vorgespräch zu dem heutigen Podcast gesagt, wir müssen bei der Reha-Medizin alle eine Schippe drauflegen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende, lieber Christa. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, mit dir die Akutmedizin und die Reha-Medizin zu connecten.
Prima, vielen Dank. Ja, an dieser Stelle sagen wir erstmal Dankeschön an Sie beide für Ihr tolles, sehr engagiertes Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Ich finde, man hört ganz deutlich, wie sehr Ihnen am Herzen liegt, dass die Patientinnen und Patienten nach einem kardiovaskulären Ereignis Manager ihrer eigenen Gesundheit werden. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass auch Sie sich jetzt ganz empowered fühlen, Ihren Patienten nachdrücklich eine Reha bei einer kardiovaskulären Erkrankung zu empfehlen und Sie zu bestärken, unbedingt eine kardiologische Reha durchzuführen. Gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, dann sind Sie immer aktuell und verpassen keine neue Folge von Lipids on Air.